Herr Kraus, integriertes Wasserressourcenmanagement, das ist das Thema dieser Konferenz hier heute in Dresden. Welche Erwartungen knüpfen Sie an diese Konferenz?
Also erstmal sind meine Erwartungen schon übertroffen worden, nämlich bezogen auf die Teilnehmerzahl. 400 Teilnehmer aus 50 Ländern, das ist beeindruckend, vor allen Dingen, wenn man sich mal klar macht, in Anführungsstrichen, dass wir eigentlich nur in 16 Ländern vertreten sind mit unseren Projekten. Das zeigt, dass das ein hohes Maß an Aufmerksamkeit hat, dass das ein drängendes Problem ist, dass offensichtlich die Projekte auch an der richtigen Stelle angesetzt haben, weil nämlich dann sich viele Leute aus anderen Regionen der Welt sich dort Anregungen versprechen. Das Ziel dieser Konferenz ist letztlich, einen Meinungsaustausch zu haben, Best Practice im Prinzip austauschen zu können, aber auch Hemmnisse und Schwierigkeiten zu identifizieren, die immer noch da sind und die uns nicht nur alleine im technischen Bereich liegen, die liegen in der Frage der Mentalität, Tradition, Finanzierung und andere Dinge. Aber das ist eigentlich auch der Riesenvorteil dieses 2004 gestarteten Förderschwerpunkts, dass man das nämlich interdisziplinär und transdisziplinär angeht und sich nicht nur auf die technologischen Aspekte konzentriert, sondern das gesamte Umfeld, denn anders sind die Probleme nicht zu lösen.
Welchen Beitrag erwarten Sie von der Wissenschaft zum integrierten Wasserressourcenmanagement?
Ja, erheblich. Also erstmal müssen wir sagen, wir können in Deutschland auf eine sehr, sehr gute Wasserforschung aufsetzen, ob im institutionellen Bereich, insbesondere zum Beispiel hier in der Nähe Leipzig zum Beispiel, dem Umweltforschungszentrum, dem Helmholtz-Zentrum. Wir können auf gute universitäre Forschung zurückgreifen. Das reicht uns im Moment übrigens aber noch nicht. Wir werden also jetzt auch sehen, dass wir das stärker in einer Water Science Alliance zusammenführen, damit auch die deutschen Anstrengungen im Wasserbereich stärker koordiniert werden und noch effizienter werden. Wir wenden nämlich relativ viel Geld auf, was wir versuchen, noch effizienter, insbesondere auch in diesem Kontext internationales Wasserressourcenmanagement zu stellen. Und wir haben Unmengen Erfahrungen und wir haben auch, sag ich mal, Communities wie die DWA, die Riesenexpertenwissen haben, was wir dort hineinbringen können. Und wir sind mit Sicherheit auch ein guter, ausgewiesener Partner an der Schnittstelle von Klimawandel, Nachhaltigkeit und Wasser. Das muss man auch eindeutig sehen. Also da kommt noch ein Riesenhintergrund forschungspolitisch und auch von der Forschungskapazität mit hinzu, die wir mit einbringen können. Insofern sind wir da ein sehr, sehr guter und leistungsfähiger Partner, können viele Lösungsmodelle anbieten, die aber dann in diesen, sag ich mal, Zielregionen dann verifiziert werden müssen. Und da stellt sich eben manches als nicht so umsetzungsfähig heraus, wie man sich das hier unter, sag ich mal, sehr kontrollierten Bedingungen politisch und wirtschaftlich und anderweitig auch gesellschaftlich vorstellt.
Da kommt noch einiges auf uns zu. Wo sehen Sie in Zukunft die Schwerpunkte der Wasserforschung, national, in Europa und international?
Das ist eine interessante Frage, weil sich natürlich die Herausforderungen unterschiedlich darstellen. Weltweit müssen wir mit einem Bevölkerungswachstum leben, das in entsprechender Weise auch bezogen auf die Wasserversorgung erhebliche Konsequenzen haben wird und haben muss. Wir haben aber zum Beispiel, nehmen wir hier mal die Region Dresden oder Sachsen, mit einem ungeheuren Bevölkerungsschwund zu rechnen. Einerseits, weil die Leute hier zum Beispiel aus der Region abwandern, aber das, was ganz Deutschland und Europa betrifft, ist letztlich die abnehmende Zahl der Bevölkerung in Europa insgesamt. Das klingt erstmal undramatisch, aber wenn Sie dann mal zum Beispiel auf die Kanalisationssysteme gucken, dann stellen Sie fest, dass die Durchflüsse nachher in den Kanälen zu gering werden, die setzen sich zu. Das heißt, Sie kommen auf ganz andere Probleme. Auf der anderen Seite müssen Sie bezogen auf den Klimawandel damit rechnen, dass wir Ereignisse haben werden, wo in entsprechender Weise viel Wasser anfallen wird. Und dann müssen Sie wiederum die Kanalsysteme und andere Dinge so dimensioniert haben, dass Sie damit umgehen können. Also wir haben teilweise widerstrebende Anforderungen, die Sie letztlich dann in einer, sag ich mal, Verantwortung, Planung auch von kommunalen Infrastrukturen wie Kanalisation berücksichtigen müssen. Und zum Schluss natürlich auch die Frage der Finanzierung. Das kostet alles Geld. Kanalisationssysteme sind teuer. Wenn Sie sich vor Augen führen, wir haben in Deutschland über 400.000 Kilometer Kanalisation. Und dann ist das kein triviales Problem, auch für uns, weder finanziell noch technologisch. Umgekehrt haben wir natürlich Herausforderungen in den Entwicklungs- und Schwellenländern, auch da wieder differenziert, nehmen Sie China. Die haben im Moment das Problem, dass die mangelnde Wasserversorgung und die mangelnde Wasserreinigung für die zu einem limitierenden Faktor zum Beispiel in ihrem Wirtschaftswachstum werden kann. In Afrika geht es schlicht und ergreifend ums Überleben. Ob die Lebensgrundlagen gesichert werden können, ob eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Wasser vorhanden ist oder dass auch Landwirtschaft in entsprechender Weise betrieben werden kann, damit die Versorgungslage gesichert ist. In all diesen Punkten werden wir uns engagieren müssen. In den insbesondere Entwicklungsländern werden wir vor allen Dingen aber auch überlegen müssen, zu nachhaltigen Konzepten zu kommen. Nicht nur technologisch, sondern finanziell und gesellschaftlich. Denn unser System funktioniert in Mitteleuropa unter anderem deshalb, weil wir Refinanzierungssysteme haben, die in diesen Ländern überhaupt nicht etabliert sind, wo sie dann auch entsprechende Systeme unterhalten können. Das gibt es nicht. Da gibt es dann aber, das ist nicht nur ein Finanzproblem, sondern gibt es ein Mentalitätsproblem. welchen traditionellen Zugang habe ich zu Wasser? Bin ich bereit, dann, wenn ich einen freien und unbeschränkten Zugang habe, dann dafür auch zu zahlen? Habe ich diese Einsicht? Gibt es da bestimmte Pfründe und Rechte, die ich aufgeben muss? Das heißt, diese Mentalitätsgeschichten, die historisch tradierten Verhaltensweisen, die werden Sie auch noch aufbrechen müssen. Das heißt, man muss neben dem technologischen Aspekt auch diese gesellschaftlichen und ethischen und ethnischen Randbedingungen letztlich mit berücksichtigen, um nachhaltigen Erfolg zu haben. Und das wird viel, viel länger dauern als die Umsetzung technologischer Lösungen.
Das Thema ist komplex, vielfältig, international, sowohl sozial als auch technisch und finanziell aufwendig. Wo sehen Sie Hemmnisse oder Barrieren bei der Umsetzung des IWRM-Konzeptes?
Die Hemmnisse werden mit Sicherheit finanzieller Natur sein. Sie müssen in jedem Fall, egal was Sie tun, auf welcher Ebene Sie tun, müssen Sie entsprechende Investment haben. Dazu brauchen Sie erstmal den Willen, für solche Systeme zu zahlen, aber Sie brauchen auch eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dieser Länder, sich das leisten zu können. Wir stehen deshalb so gut da, weil wir hochindustrialisiert sind und weil wir in der Lage sind, eine solche Infrastruktur finanzieren zu können. Das wird mit Sicherheit ein Riesenpunkt sein. Dann wird man auch letztlich darüber nachdenken müssen, welche politischen Aspekte Wasser zum Beispiel hat. Schauen Sie mal in den Nahen Osten. Da ist es ein hochpolitisches Thema. Das heißt also, wer das Wasserproblem löst, löst unter anderem einen Teil auch dieses politischen Problems.